Herzlich willkommen bei unserem Umbraco Webcast Teil 4. Wir haben in den letzten drei Sessions ein kleines Umbraco Web gebaut und werden uns heute unter anderem mit dem Umbraco Berechtigungssystem befassen und mit Umbraco in der Cloud. Mein Name ist Toni Pohl, ich bin technischer Projektleiter bei der Firma At Work. Ich befasse mich mit .NET Development und Datenbankapplikationen.
Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Lehner, ich bin Developer und Designer bei der Firma At Work. Und interessiere mich da speziell für Web-Development und Frontend-Technologien. Ja, mal kurz einen Blick auf die Agenda für heute.
Was ist unser Programm für diese Session? Wir zeigen heute, wie man Mehrsprachigkeit in Umbraco einbaut, zeigen, wie man Berechtigungen verwenden kann anhand eines einfachen Workflows, das heißt, wie man zum Beispiel einen Genehmigungsprozess für Inhalte durchführen kann und in Teil 2 zeigen wir, wie man Umbraco in Windows Azure verwenden kann, wie man die Cloud-Services von Microsoft nutzen kann mit Umbraco. Genau. Ja, ich würde sagen, steigen wir direkt in unser Projekt vom letzten Mal ein.
Wieder in die Web-Matrix. Ja, hier befinden sich wir wieder im alten Projekt, wo wir letztens stehen geblieben sind. Ich führe es aus, wechsle in das Backoffice.
Hier sehen wir noch unsere Helper, die Razer-Helper, die wir verwendet haben vom letzten Mal.
So, ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt unsere Seite mehrsprachig darstellen. Also das Szenario, wir haben eine deutsche und eine englische Webseite. So, wenn wir jetzt mal reinschauen, jetzt haben wir schon eher die englischen Menüpunkte angelegt. Ja, jetzt wollen wir das Ganze ja eindeutschen sozusagen.
So, der erste Schritt dafür ist, wir werden mal eine Language anlegen.
Genau, mal grundsätzliches Konzept. Es muss Umbraco mitgeteilt werden, welche Sprachen stellt es zur Verfügung. Dazu gibt es in der Settings-Section das Dictionary. Die Languages.
Das Dictionary gibt es auch, das brauchen wir dann
das
nachher.
Das kommt dann später. Ja, momentan ist einmal Englisch als Standardsprache drinnen. Ich lege jetzt einmal eine weitere an. German. Ja. Gut. Ja, sagen wir mal.
Soweit erledigt.
Voraussetzung.
Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wenn wir unsere Webseite betreiben in Deutsch und in Englisch, brauchen wir da überhaupt, haben wir da dieselben Menüpunkte und dieselben Inhalte? Das ist ja sehr oft so bei einer Webseite, dass es dann bei der englischen Version zum Beispiel weniger Inhalte gibt als bei einer deutschen Version oder umgekehrt.
De facto ist, oder man stellt sich vor, man hat einen Produktkatalog, der regionsspezifisch ausgeliefert wird, na, da werden die Inhalte auch nicht gleich sein. Und ja, darum werden wir auch dieses Konzept übernehmen und gehen davon aus, dass mal die Struktur grundsätzlich gleich ist, so wie das Home unterhalb, und dass wir die übersetzen. Und dazu lege ich jetzt einmal einfach ganz simpel eine Kopie von dem Home-Bereich an mit alle Unterordner. Hier rechtsklick Copy und lege den unterhalb der Wurzel an. Sag okay.
Das heißt, jetzt kopiert uns Umbraco wirklich alles, was da drinnen ist in diesem Home-Knoten und ist schon fertig.
Genau. Ja, jetzt haben wir hier zweimal identische Zweige. Ich werde jetzt den gerade im Angelegten noch freigeben, publishen mit den Unterordnern.
Und dann werden wir noch sprechende Namen vergeben, genau, für unsere beiden Webs.
Nachdem wir gesagt haben, die neue Seite ist die deutsche, nenne ich sie home.de, die eingedeutschte Variante. Ja, und die bestehende erweitere ich noch um das Kürzel en für Englisch. Na gut, jetzt stellt sich die Frage, jetzt haben wir wirklich zwei Menüpunkte. Na, ich werde trotzdem einmal vielleicht einen Punkt umbenennen, damit man sieht, über uns. Jetzt kann man durchgehen und diese Seite übersetzen und ja, den Menübaum so anpassen, wie man will. Die Frage stellt sich jetzt nur, ja, wie weiß jetzt Umbraco, was ist die deutsche Seite, was ist die englische Seite? Und dazu gibt es das Konzept, ja, dass Umbraco selbst auch Hostnames verwalten kann. Man stellt sich zum Beispiel vor, dass die englische Seite über die Subdomain en aufgerufen wird und die deutsche mit der Subdomain de. Das können wir einstellen über Manage Hostnames auf der Wurzel.
Gut, also das ist unsere englische Webseite.
Genau.
EN.
EN. Man muss dazu sagen, natürlich muss das DNS-Setup dazu eingerichtet sein, die Host-Header richtig gesetzt. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass das passiert ist. Also zum Beispiel für diese Domain EN um Braco.local und sage hier, es ist Englisch.
Hier sind schon die beiden Sprachen drin, die wir in den Settings definiert haben. Interessant dabei, ich kann auch mehrere Host-Names eintragen, genauso wie ich das auch bei jedem Web im IIS gewohnt bin.
Genau. So, und Umbraco erkennt jetzt anhand des Hostnames, dass es jetzt all diese Unterseiten von Home englisch ausgeliefert werden sollen. Das heißt, es gibt Datumsformate, werden richtig formatiert und so weiter.
Gut, ja, das gleiche bei Deutsch auch noch.
Selbe Spiel auch für Deutsch. DE umbraco.local German. Und vielleicht ist auch ganz interessant, standardmäßig soll die Seite auf Deutsch sein. Also man kann auch mehrere
Host-Header-Names eintragen.
Genau.
Super. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt mal die Definition durchgeführt. Frage, sind wir jetzt schon fertig? Müssen wir jetzt noch irgendwas beachten, wenn wir das getan haben?
Ja, so ganz. Das ist die halbe Wahrheit. Mit dieser Variante kommen wir aus, solange es nur statische Inhalte sind, die wir vom Backoffice in unseren Editor ändern. Was ist zum Beispiel mit der Suche? Die Suche ist ein Paket, das wir dazu installiert haben. Die hat Felder wie, ja, der Button ist beschriftet und da wird wahrscheinlich immer standardmäßig Search drinnen stehen. Das soll natürlich auch lokalisiert werden. Ja, ist in Umbraco kein Problem. Dazu, wie ich schon vorher versehentlich draufgeklickt habe, gibt es die Dictionaries und man hat es eh schon kurz gesehen, in den Dictionary hat sich jetzt schlauerweise schon mit dem Paket XSLT Search auch schon ein Dictionary angelegt. Das kann man sich so vorstellen, das sind Key-Value-Paare, also ein Sprachkey und dann die entsprechende Übersetzung und hier sind halt die einzelnen statischen Texte
aufgelistet. Klick vielleicht gleich mal auf das erste drauf, auf Search, damit man sieht, dass Umbraco die Settings einfach, die Language-Settings einfach hier bereits berücksichtigt in diesem Paket.
Genau. Ja, hier haben wir Englisch schon drin, das ist schon übersetzt und natürlich die Sprachen oder die zweite Sprache, die in der Language hinzugefügt worden ist, German Austria. Ja, jetzt so kann man halt durchgehen und dann die einzelnen Seiten,
übersetzen,
die einzelnen Elemente
übersetzen. Noch nicht, ja, in anderen Sprachen vorliegen. Wie verwendet jetzt die Suche diese Dictionary Items?
Genau, da gibt es halt in der Umbraco Library die Funktion umbraco.library get dictionary item, welches als Key, also als Parameter den Key bekommt, wie zum Beispiel hier Button Search, und eben abhängig von der hinterlegten Sprache in dem Hostnames, ja, ist halt die Zuweisung erfolgt.
Ich würde sagen, schauen wir vielleicht noch in das Makro kurz rein, dass man sieht, wie die Syntax davon aussieht.
Ja, dazu in die Developer Section.
XSLT Search.
Muss ich suchen. Dictionary.
Item zum Beispiel.
Item, genau, hier kommt es vor. Also in XSLT Syntax und Braco.library, dann Funktionsaufruf mit Doppelpunkt. Und hier der Parameter. Razor Script natürlich genauso analog.
Das heißt, man ist gut bedient, wenn man eine mehrsprachige Seite hat, die Inhalte nicht hardcoded reinzuschreiben, sondern wirklich dieses Dictionary-Item zu verwenden, genau, und dieses Konzept zu übernehmen.
Wenn man mit dem schon beginnt, erspart man sich noch eine mühsame Suche.
Gut. So, ja, soviel zur Mehrsprachigkeit. Also eigentlich sehr, sehr einfach und sehr gut konzeptionell bereits vorbereitet. Schauen wir uns noch den zweiten Teil an. Wie sieht das mit der Userverwaltung, mit den Berechtigungen aus? Wie kann ich einen Genehmigungsprozess
genau
durchführen?
Interessantere Aspekte in einer größeren redaktionellen Umgebung sind Workflows. Ja, so kann man sich Szenarien ausdenken, dass halt ein User darf einen Content editieren, allerdings darf er ihn nicht sofort publishen. Ja, in der Users Section gibt es schon verschiedene User-Typen vorbereitet. Also wir haben standardmäßig, out of the box gibt es den Writer. Dieser darf zum Beispiel ja den Content durchnavigieren, er darf ihn editieren, er darf Menüpunkte anlegen, er darf sie aber nicht publishen. Er darf sie aber dafür weitersenden an die, ja,
an den Chefredakteur.
An den Chefredakteur beispielsweise. Dieser könnte der Editor sein.
Man sieht ja, der Editor darf eigentlich alles. Das heißt, der darf auch publishen zum Beispiel. Und der hat eigentlich alle Rechte. Also man könnte wirklich sagen, das ist derjenige, der es dann freigibt und auch den Inhalt zum Beispiel löschen darf, editieren kann etc.
Genau. Und wenn man sich das, wie wir es jetzt durchgespielt haben, eine mehrsprachige Website hat, vielleicht hat man einen Übersetzer engagiert, der das abarbeitet. Dann gibt es auch noch die Rolle des Translators. Kann man aber genauso gut jede weitere denkbare Rolle anlegen.
Also der Editor darf zum Beispiel wirklich nur updaten, der darf zum Beispiel keinen neuen Inhalt anlegen, was ja Sinn macht. Er soll wirklich nur seinen Task erfüllen.
Genau.
Und Braco hat im Hintergrund übrigens eine eigene Task-Liste, wo dann diese Tasks, also diese Aufgaben für die einzelnen Rollen unter Anführungszeichen gespeichert werden.
Genau, so dass wirklich nur das Nötigste sichtbar ist.
Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal unseren User an.
Ja, probieren wir das mal aus.
Fall durch.
Unser Szenario jetzt, wir legen einen zusätzlichen User-Writer an. Diese Person ist halt Redakteur, schreibt Artikel.
Wir setzen gleich ein Passwort für den Writer.
Darf sie nicht sofort online stellen, genau.
Und müssen natürlich auch den User-Type angeben.
Der User-Type ist Writer. Ja, was ist noch wichtig? Hier die Sections kann man auch noch einstellen. Was darf er sehen? Ich würde sagen, Content und Media reicht. Mhm,
das sind die Bereiche, die dem zugänglich sein sollen.
Alles andere geht ihn einmal nichts an. Ja, damit haben wir mal einen User geschaffen, der auch Inhalte anlegen kann.
Nach dem gleichen Muster könnten wir zum Beispiel jetzt einen Translator anlegen, der weniger Rechte hat.
Genau. Ja, und um das Szenario zu vervollständigen, wir haben gesagt, wenn der Writer einen Artikel speichert oder zum Publishen sendet, dann soll der Admin vielleicht informiert werden, per Mail zum Beispiel.
Das heißt, wir müssen irgendwie diese Notifikationen eintragen.
Genau, und da gibt es auch genau das gleiche Konzept. Also in Umbraco gibt es die Notifications. Das heißt, ich kann mich im Contentbaum eigentlich überall einhängen und ja, kann mich darüber informieren lassen, wenn sich irgendwo was passiert. Und das schauen wir mal an. Für zum Beispiel für den deutschen Seitenbereich lege ich als Administrator für mich jetzt Notifications fest. Also mit Rechtsklick Notifications. Ja, was interessiert mich? Mich interessiert das Event Send to Publish. Also wenn irgendjemand anderer da auf Send to Publish drauf drückt, dann will ich davon informiert werden.
Gut, zu diesem Zweck, damit das mit den Notifications funktioniert, müssen wir vielleicht noch vorwegnehmen, wie wir das jetzt abarbeiten wollen, damit wir haben jetzt keinen eigenen Mail-Server konfiguriert. Wie kann ich meinen Braco einstellen, dass ich das trotzdem irgendwie mitkriege, was da passieren würde? Also wir wollen die Simulation dafür starten. Zu dem Zweck würde ich vorschlagen, schauen wir noch in die Web-Config unseres Umbracos.
Da gibt es einen netten Trick. Also prinzipiell ja, Notifications, die Benachrichtigungen erfolgen über E-Mail. Ja, und wenn man jetzt halt ein Szenario hat, wo man nicht unbedingt gleich einen SMTP-Server, zum Testen wird man vielleicht einen kleinen SMTP-Server brauchen, gibt es einen netten Trick für die Web-Config in den Mail-Settings. Ja, statt... Wir geben hier SMTP als Delivery Method Specified Pickup Directory an und dann einen Pfad dazu. Ja, und das Nette ist, wenn die Mail versendet wird, dann wird einfach nur ein File da reinkopiert. Einfach die Mail, die sonst über SMTP geschickt wird, wird halt hier 1:1 als File
abgelegt. Ich würde sagen, schauen wir mal in das Verzeichnis rein. Das müsste eigentlich leer sein. C und Braco Mail Drop haben wir es genannt.
Sind hier Mail Drop.
Gut, also das Verzeichnis ist jetzt noch leer. Wichtig, das Verzeichnis muss physisch zuvor existieren. Also Umbraco legt mir das nicht selbst an, sondern das muss wirklich vorhanden sein.
Genau.
Gut, das heißt, wir haben als Administrator jetzt eingestellt, wir hätten gern Notifications beim Send to Publish und haben die Voraussetzungen geschaffen, dass wir das simulieren können.
Genau. Und jetzt spielen wir mal den Fall durch. Ich logge mich aus, weil jetzt will ich als Writer einsteigen. So, logge mich ein. Ne, hier sehe ich schon, ich habe nur mehr
die beiden Sections.
Meine zwei Sections. Und ja, ich gehe jetzt zum Beispiel her und schreibe über uns noch ein weiterer Text. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, so, wenn wir uns die Symbole oben ansehen.
Ja, der Unterschied ist hier schon, es ist nicht mehr das Save and Publish, sondern es steht jetzt als Save and Send for Approval.
Das heißt, ich habe jetzt kein Recht, das durchzuführen. Das heißt, wir sagen mal, wir hätten es gerne gepublished. Genau. Lieber Chefredakteur, schau dir das mal an.
Ja, dann leiten wir es ihm weiter. Ja, Bestätigung ist gekommen. Auch hier, man sieht wieder den Sterndal, dass es nicht gepublished ist. Und ja, schauen wir in unsere Mailbox. Ja, tatsächlich, eine E-Mail ist hier angelangt. Das ist jetzt die, die der Admin bekommt. Was steht da drin? Hi Admin, Automated Mail, durch den Task Send to Publish.
Und ich sehe gleich, dass die Über-uns-Seite vom User Writer geendet wurde. Und man sieht ja auch gleich die Möglichkeiten, das zu publishen, zu editieren oder zu löschen. Man sieht auch sehr nett eine Zusammenfassung der Änderungen. Das heißt, wenn wir da runterschauen, mal sehen, wie lang das ist, ist dann jetzt auch dieser weitere Text ersichtlich. Das heißt eigentlich eine sehr praktische Möglichkeit, dass der Chefredakteur, wenn er das will, einfach diese E-Mails erhält.
Genau. Und so, das probieren wir aus. Jetzt logge ich mich trotzdem noch vorher aus, weil sonst im gleichen System wäre ich dann als Writer, der hat die Rechte natürlich nicht, aber ja, jetzt wieder nicht angemeldet. Ich will noch vorher den Artikel sehen und editieren. Klick auf Edit, Login-Maske, ich steige als Admin ein und werde gleich weitergeleitet. Ja, und sehe hier ein weiterer Text, naja, drei Punkte gemacht, das ist immer schlecht. Ein Punkt reicht und sage Save and Publish, na, jetzt kann es online gehen.
Und jetzt ist diese Seite wirklich aktiv. Das heißt, man sieht, das Konzept des einfachen Genehmigungs-Workflows in Umbraco ist bereits vorhanden. Mit dem Translator funktioniert das ganz genauso. Genau dasselbe Spielchen. Ich lege den Translator an, vergebe die Rechte. Der sagt dann Send to Translation. Und derjenige, der dann diese E-Mail erhalten soll, der zuständig ist dafür, kann das dann genauso bearbeiten wie hier der Admin, der das in dem Fall gepublished hat.
Ich muss dazu sagen, also es ist ein einstufiges Workflow-Mechanismus, also es geht immer von einer Instanz zur nächsten, da sind immer zwei beteiligt. Wenn man es jetzt vielleicht ja komplexere Szenarien hat, wie zum Beispiel es müssen Bestätigungen von drei Chefredakteuren gleichzeitig da sein, dass das irgendwie online geht, da muss man dann selber eingreifen, aber nichtsdestotrotz ist es möglich. Also
das heißt also Stellvertreterregelung oder ähnliches, man kann das natürlich dann versuchen über E-Mail-Verteiler zu lösen, aber grundsätzlich ist das System von Umbraco offen und erweiterbar.
Szenario, wie groß das ist.
Genau. Gut, also eigentlich auch eine sehr einfache Sache. Das heißt, wir haben jetzt im Laufe der letzten drei Sessions und heute eine ganz schöne Webseite erstellt, haben uns recht viele Szenarien angeschaut, wie wir diese Webseite erweitern können, was wir da alles an Funktionalität einbauen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt es noch für Möglichkeiten? Was kann ich jetzt in so einem Web noch alles dazu bauen oder für Funktionen brauchen?
Ja, also wir haben jetzt jetzt einmal die Basiskomponenten, die Kernkonzepte kennengelernt. Wie geht es jetzt weiter? Ein weiteres, was vielleicht wichtig ist, sind die sogenannten Members. Im Unterschied zu den Users sind Members Mitglieder, die zur Seite gehören. Die haben jetzt halt keinen direkten Zugang zum Backoffice, aber haben trotzdem einen Login und haben vielleicht geschützte Bereiche. Ja, das kann ich auch abbilden mit Umbraco. Es gliedert sich in bekannte ASP.NET-Technologie ein mit den Membership-Providern und Member-Providern.
Also das ist eine weitere Möglichkeit, die bereits hier sehr nett in einem eigenen Section vorbereitet ist. Genau.
Also es sind Elemente wie das ASP-Login mit diesem Konzept verwendbar. Man muss da nicht irgendwie sein eigenes Süppchen kochen. Auch hier wieder gibt es die Members, die einzelnen Logins. Weiters gleiches Konzept wie Document Types gibt es die Member Types, wo man Attribute vergeben kann. Man kann sich auch in Gruppen eingliedern, sodass man unterschiedliche Rechte vergeben kann.
Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, im Umbraco diese Sections zu erweitern. Das heißt, hier unten einfach zum Beispiel eigene Menüpunkte reinzuhängen. Es gibt ganz, ganz viele Packages auch, die davon auch Gebrauch
machen. Ja, genauso praktisch ist es auch, eigene Packages zu erstellen. Das ist sehr komfortabel über das Backoffice möglich. Also man hat da einen Editor, einen Wizard, wo man wirklich anhaken kann, das und das gehört in dieser Document-Type und was ich halt als angelegt habe, gehört in mein Package und kann mir das einfach kreieren und auf ein anderes System installieren.
Ja, und der letzte Hinweis noch auf das Event-Handling in Umbraco. Auch hier ist es so, dass Umbraco sehr intensiv ein eigenes Event-Handling-System verwendet. Genau. Das heißt, man kann sich eigentlich in all diese Events reinhängen. Zum Beispiel, wenn ich ein Publish mache, soll noch was passieren oder ein Update. Das heißt, es verwendet dann einfach genauso Delegates einfach, um wo genau. ich mich dann reinhänge.
Sehr ausgefeilt, also wirklich jede Aktion ist irgendwie, kann man sich einklinken und nur eigene Aktionen dazu hängen.
Das heißt eigentlich die richtige Spielwiese für uns Developer.
Spielwiese, ja, du sagst das. Es bietet so viel und man wird dann ja mit der Zeit, man kommt dann immer mehr rein und hat dann eine Freude daran, was es möglich ist.
Und wie schnell es möglich ist.
Genau.
Gut, Stichwort Zeit. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Session. Wir wollen zeigen, wie man Umbraco in Windows Azure hosten kann. Das heißt, jetzt habe ich mal meine Webseite gebaut. Ich möchte das jetzt in Betrieb nehmen und jetzt kann ich das natürlich selber hosten oder ich habe auch die Möglichkeit, Umbraco sehr einfach mit relativ wenigen Schritten in Windows Azure zu hosten. Und genau das wollen wir jetzt kurz zeigen. Vielleicht ganz kurz, warum soll ich meine Umbraco-Webseite in Windows Azure hosten? Was sind denn jetzt so die Vorteile oder was sind die Probleme, wenn ich das alles nicht mache? Das heißt, wenn ich jetzt mich selber um den Betrieb meiner Umbraco-Webseite oder einer beliebigen anderen Webseite kümmere, muss ich mich um eine ganze Reihe von Punkten kümmern. Und manche werde ich mich wahrscheinlich gern kümmern. Zum Beispiel, ich habe die Daten unter Kontrolle. Hier auf der linken Seite, die sind grün. Mich interessiert jetzt Hardware, bin sehr flexibel, kann man stärkere Hardware kaufen, schnellere Platten kaufen etc. Das sind alles positive Aspekte, wenn ich mich selber darum kümmere. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Themen, um die möchte ich mich vielleicht nicht so gern kümmern, wie um Lizenzen oder dass mein System einfach rund um die Uhr läuft. Wie schaut es mit Skalierbarkeit aus? Das heißt, jetzt stelle ich fest, dass auf meine Umbraco-Webseite sehr, sehr viele Zugriffe passieren. Wie kann ich das entsprechend beantworten? Wie kann ich das befriedigen? Wie schaut es mit Load Balancing aus, wenn ich wirklich sehe, dass der Traffic sehr stark wird? Wie schaut es mit Strom, Kühlung, Backup aus? Also all das sind Punkte, um die ich mich als eigener Betreiber selbst kümmern muss.
Ja, wenn wir dann in der Cloud sind, ne, dann fällt schon einiges an Lasten weg. Sprichwörtlich, man muss sich jetzt weniger Gedanken machen. Eben, ja, Lizenzierungen ist mir egal.
Wie schaut es mit Verfügbarkeit aus?
Verfügbarkeit, SLA, Service Level Agreement, ja. Das heißt, ist garantierte Zeit von 99, irgendwas Prozent, also sehr, sehr ausfallsicher.
Skalierbarkeit ist grundsätzlich in dem im Windows Azure Service vorgesehen und auch ganz, ganz wichtig, dass ich dort meine Last verteilen kann. Es gibt automatische Load Balancing Systeme.
Genau, geht mir darum, dass ich da flexibel bin, dass ich ja on demand ja auf die Anforderungen reagieren kann.
Das heißt, es sind eigentlich sehr viele Aspekte, die für die Cloud sprechen. Natürlich muss man auch dazu sagen, die Cloud ist sicherlich keine Lösung für alles und jedes Szenario, aber für sehr viele Szenarien. Gut. Noch kurz zum Überblick, was braucht denn so eine Cloud-Plattform, woraus besteht die denn eigentlich?
Typische Webanwendung aus.
Das heißt, ich brauche natürlich mal eine Rechenleistung, ich brauche einen PC oder mehrere PCs, wo meine Webseite, meine Applikationslogik läuft. Ich brauche natürlich eine Datenbank, wir haben ja auch unsere Umbraco-Datenbank, die wir jetzt in SQL CE laufen haben. Wir haben einen File-basierenden Store, also jetzt im Moment, wenn der User zum Beispiel ein File rauflädt, dann muss das natürlich gespeichert werden. Das ist in Wirklichkeit unser File Storage. Und in der Cloud-Plattform kommt sozusagen noch mit die sichere Integration von Web-Services. Steht ja dabei SOAP oder REST zum Beispiel. Wenn ich jetzt in ein Reisebüro gehe und dort mich für einen Flug interessiert, dann werden ja auch N-Systeme angefragt. Und da bietet mir Azure bereits auch eine Möglichkeit, dass ich das benutzen kann. In der Azure-Welt schaut das dann so aus.
Ja genau, was sind die Produkte dazu? Also für die Rechenleistung gibt es die Windows Azure-Plattform, die mir halt ja Instanzen zur Verfügung stellt, virtuelle Maschinen. Ja, für den Storage habe ich den sogenannten Windows Azure Storage. Der kann halt ja Blob-Storage sein für Files und so weiter. Als Datenbank habe ich den SQL Azure Service. Und letztendlich für die Services gibt es noch die Windows Azure App Fabric. Ja, und damit ist eigentlich das Spektrum abgedeckt. Das heißt, wir können ja alles damit machen.
Vielleicht noch ein Hinweis zum Windows Azure Storage. Dort können drei Typen von Informationen liegen. Das eine, wie der Uli gesagt hat, sind die Blob, die Binary Large Objects Storage. Dann gibt es noch Tables, also NoSQL-Data unter Anführungszeichen, die sehr, sehr schnell abgearbeitet werden können. Und es gibt noch das Konzept der Queues, die hier ebenfalls leben können. Gut, ja, wie bringen wir unseren Braco jetzt in Windows Azure? Zu diesem Zweck gibt es auf Codeplex ein Projekt namens Windows Azure Accelerator for Umbraco. Man sieht hier auch die URL. Dieses ist eigentlich der beste Weg, um Umbraco in Windows Azure zu bringen.
Genau, es geht einen Schritt weiter, als nur eine Umbraco-Installation in Azure laufen zu lassen. Und ja, was das Konzept ist, das schauen wir uns gleich mal an. Ja, was macht dieser Accelerator? Konzept ist der, man, das Accelerator-Projekt, das ist in Wirklichkeit, ja, kann man sich vorstellen, einfach nur ein Management-Tool für verschiedene Umbraco-Instanzen.
Das heißt, der Schritt 1 ist, man wird einmal dieses Windows Azure Accelerator-Projekt auf Windows Azure deployen, auf in dem Fall ein bis n Instanzen.
Genau.
Eine Instanz ist dabei in Wirklichkeit genauso ein Webserver.
In Wirklichkeit ein Webserver. Ja, als persistenten Speicher gibt es dann hier den Blob Storage. Hier befindet sich dann eine, ja, die Umbraco-Installation, also mein Verzeichnisbaum.
Sozusagen unsere Webseite.
Genau, und der Accelerator kümmert sich dann, dass dieser persistierte Speicher dann über alle Instanzen synchronisiert wird, und zwar in beide Richtungen synchronisiert wird.
Warum ist das wichtig? Zum Beispiel, ich bin jetzt ein User und bin gerade bei der Instanz 1, ich besurfe eine Seite und jetzt bin ich ein Writer und möchte ich einen Content publishen oder ein Bild raufladen.
Ich lade ein Bild hoch, ja, dann muss das natürlich zurück in den Blob Storage und vom Blob Storage dann auf die anderen Instanzen synchronisiert werden. Darum kümmert sich der...
Warum? Der Load Balancer von Azure weist mir vielleicht bei meinem nächsten Request auf die Webseite gar nicht mehr die Instanz 1, sondern die Instanz 2 zu. Und da muss natürlich das Bild auch dort vorhanden sein. Das ist also das Konzept des Azure Accelerators. Er kümmert sich genau darum, dass diese Informationen, diese Daten vice versa auf alle Knoten und den Blob Storage repliziert werden.
Genau. Und vielleicht noch ein weiteres Konzept. Es ist jetzt nicht beschränkt, dass wir nur eine Umbraco-Webseite damit hosten, sondern wir können beliebig viele Webseiten hosten in einer Instanz gesagt, ja.
Gut. So, wie verwaltet man seine Weblösung in Windows Azure? Für alle, die mit Windows Azure noch nichts gemacht haben, windowsazure.com, man benötigt eine Live-ID, um sich an Windows Azure anzumelden. Wenn man das durchführt, dann kommt man zu einer Verwaltungsoberfläche, die in Silverlight programmiert ist, die, nachdem sie geladen ist, sich in etwa so präsentiert. Es gibt ja die Hosted Services und hier drinnen sind alle meine Applikationen als Web- oder Worker-Role zu definieren. Jetzt ist es noch leer in diesem Beispiel. Wir haben, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil der ganze Prozess dauert ca. 15 bis 30 Minuten, haben das Ganze hier mit Screenshots gemacht, damit wir das relativ rasch durchgehen können.
Genau, und wir deployen jetzt eine Umbraco-Installation mit dem Accelerator.
So. Was brauchen wir dafür? Die Voraussetzung dafür, wir brauchen mal so einen Blob Storage. Den muss man sich einmal anlegen. Das heißt, in dem Fall gibt man dem Storage einen Namen, Demo und Braco Storage, und sagt, in welcher Region so wird das gehostet. In unserem Fall in West Europe.
Genau. Ja, das sollte man sich auch merken, wo man das hostet. Also, wenn wir bei West Europe bleiben, sollten wir normalerweise das auch in weiteren Schritten angeben.
Sonst könnte es blöd werden, wenn meine Datenbank in North Europe liegt oder irgendwo anders in Amerika und meine Webseite in West Europe und die Daten jedes Mal von Rechenzentrum zum Rechenzentrum angefordert werden.
Okay. Gut. Ja, Storage ist angelegt. Den Namen müssen wir uns merken noch. Also Demo und Braco Storage.
Und was wir uns auch merken müssen, ist der Primary Access Key. Das ist sozusagen der Schlüssel, um auf diesen Storage zugreifen zu dürfen.
Genau, dass man von außen
diese Informationen hinkommt. Brauchen wir.
Und dann wird der Accelerator gestartet. Das ist einmal eine Konsolenanwendung, dass man Schritt für Schritt durchleitet und die nötigen Informationen sammelt. Also da will man wissen, wie heißt mein Storage.
Hier haben wir dann bereits auch schon den Key eingegeben und fortgesetzt, damit er mal weiß, wo er das Web dann hin deployen soll.
Genau, in Wirklichkeit braucht er das, weil im nächsten Schritt er kreiert aus diesen Informationen ein Package, das man in der Cloud deployen kann. Und das hat das, ja, das Handling, der die Synchronisation und so weiter übernimmt.
Das heißt, um es hier klarzustellen, wir haben ja Visual Studio dieses Umbraco Accelerator Projekt geöffnet. In Wirklichkeit ist das eine eigene Applikation, eine eigene Webroll, die sich genau um diese Synchronisation der Knoten kümmert. Und man kann diese Applikation, die liegt ja am Quellcode vor, auch selbst customizen. Wir werden dann noch kurz sehen, natürlich, wie die ausschaut. Wichtig hierbei in dieser WebRoll, hier definiere ich im Accelerator, auf wie viele Knoten und in welchem Virtual Machine Size Modell möchte ich mein Web laufen lassen, sprich den Accelerator.
Genau. Ja, und auch hier ist es wichtig, dass die Größe der virtuellen Maschine vielleicht dem entspricht, was man schon ja in seinem Building-Modell bestellt hat. Also es gibt da verschiedene Packages, wo man zum Beispiel Small-Instanzen kriegt und das sollte dann dem übereinstimmen.
Ja, also am besten in der Subscription nachschauen, welches Billing-Modell man mit seinem Konto hat. Wenn man MSDN hat, dann ist es automatisch in der größten Version Small, ansonsten Extra Small. Also hierbei drauf achten. Gut, wir wollen es hier auf zwei Instanzen publishen. Das heißt, wir wählen dann das Publish aus des Accelerators. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt nur ein Service Package, wir wählen jetzt diesen Weg aus. Ansonsten, wenn ich das automatisieren möchte, würde ich dann die Informationen mit dem Zugang zu meinem Azure hier unten hinterlegen.
Ja, wir kreieren uns jetzt ein Package. Was kommt dabei raus? Dann gibt es halt in dem Verzeichnis, in dem Projektverzeichnis zwei Dateien. Das ist einfach das eine mal die Config dazu und das andere das Package. Und das wollen wir jetzt auch deployen in der Cloud.
So schaut das dann aus. Das heißt,
man
erstellt einfach ein neues Hosted Service, sprich eine neue Applikation. In dem Fall geben wir der Applikation und dem Service natürlich noch einen Namen und eine URL. Die URL ist immer automatisch applikationsname.cloudapp.net. Ja, wo deploye ich das Ganze? In Western Europe. Ich möchte das sofort nachher starten, diese Instanz. Und ich muss natürlich hier ganz unten noch die Package Locations, diese beiden Files, die wir da gebildet haben, angeben.
Genau. Noch als Hinweis, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich deployen kann. Ich kann es als Production Environment deployen oder als Stage Environment deployen. Und diese Rollen können auch switchen. Das heißt, man kann immer eine Testumgebung haben, eine Production. Die Test kann ich beeinflussen und wenn sie dann zur Production werden soll, wechsle ich.
Ein ganz tolles Konzept. Gut, last but not least, bevor ich das jetzt rauflade, habe ich auch die Möglichkeit, ein Zertifikat oder muss ich ein Zertifikat angeben, welches für diese Applikation, für diese Installation gilt. Hierzu vielleicht ein Hinweis, man kann jetzt beim Windows Azure Accelerator wird ein Zertifikat mitgeliefert, man kann das verwenden. Ansonsten, wenn Azure schreit, dass das Zertifikat bereits in einer anderen Applikation verwendet wurde, dann muss man sich ein eigenes Zertifikat dafür generieren. Wir haben das zum Beispiel gemacht und haben einfach in Visual Studio ein neues Projekt in diesem Deployment-Vorgang, im Publish-Vorgang haben wir ein neues Zertifikat angelegt, sind in den Zertifikat-Manager gegangen, haben das dann dort exportiert, sprich als Datei gespeichert und haben dann diese Datei als Zertifikat ausgewählt.
Genau. Okay, ja, jetzt werden diese Instanzen gestartet. Das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, so 10 bis 15 Minuten, da wird die virtuelle Maschine eingerichtet, kopiert, gestartet, dauert seine Zeit.
Das heißt, das muss man natürlich auch berücksichtigen bei der Wahl, wie viele Instanzen möchte ich denn verwenden, weil jede Instanz, wie Uli gesagt hat, braucht im Regelfall so 10 bis 15 Minuten, bis sie deployed ist, also bis sie verfügbar ist und up and running ist.
Genau, und hier haben wir unsere zwei Instanzen, die wir vorher angegeben haben, in der WebRoll, zwei untergeordnete. Ja, die starten mal.
Gut, weiter in unserem Assistenten.
Wie geht's jetzt weiter? Wir brauchen natürlich irgendeine SQL-Datenbank. Je nachdem, entweder gibt's schon eine vorhandene oder ich lasse sie mir erstellen bei einer neuen Installation. Wie zum Beispiel hier. Ich starte mit einer cleanen Datenbank. Diesen Server muss ich auch anlegen.
Wir haben das hier noch reingenommen als Screenshot, das heißt, da haben wir hier einen neuen Server, Datenbank-Server angelegt, S2, Abteilung. Wie auch immer. Das heißt, der muss einmal vorhanden sein, von dem brauche ich dann natürlich auch die Adresse.
Genau. Ja, wieder Konfiguration. Ich teile es meinen dem Accelerator mit und der connectet sich dann, vielleicht noch einen Schritt zurück, der connectet sich dann zur Datenbank, legt das Tabellenschema an und ja, damit sind die Voraussetzungen der Datenbank geschaffen.
Das heißt, hier wird noch angegeben, wie heißt die Datenbank, in dem Fall hier unten Umbraco 3 und natürlich einen User, einen sozusagen SA-User, mit dem ich das machen darf. Gut, dann laufen die Skripts, wo die Umbraco-Datenbank angelegt wird. Damit sind wir dann soweit fertig. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist unser Umbraco-Web selbst. Das muss ich ja auch irgendwo in den Blob-Storage laden.
Wir haben jetzt halt nur den Accelerator online, der sich darum kümmert und jetzt hat gehört die Umbraco-Installation auch dazu.
Von wo haben wir die Umbraco-Installation? Die haben wir einfach von Codeplex das.
In dem Fall die Binaries
runtergeladen, entpackt und die liegen hier in diesem Pfad. Wichtig hierbei ist vielleicht noch, es steht auch dabei, der Trailing Slash, also unbedingt einen Backslash am Ende machen.
Gut, ja, dann, wenn das getan ist, dann kann man diese Files hochladen in den Blob Storage. Gibt halt nochmal den Host an, wo es hingehört. Und dann startet sich jetzt der GUI-Teil davon.
Wo in Wirklichkeit alle Informationen, die wir in unserer Konsole eingegeben haben, nochmal zusammengefasst sind.
Dieser Teil lässt sich auch extra anführen, wenn wir ja nochmal extra eine Umbraco-Installation hochladen wollen. Dann kann man sich das Tool allein auch schnappen und die Pfade angeben und dann hochladen.
Gut, wichtiger Hinweis, wenn Sie selber einen DNS verwalten, dass der dorthin zeigt, man muss dann die Domain, die dorthin zeigen soll, auf die Umbraco-Applikation als CNAME eintragen. So wie hier, das heißt, in Wirklichkeit haben wir das deployed nach demo-umbraco-web.cloud.net. Genau. Das ist sozusagen die URL, die uns Azure zur Verfügung stellt und wir lassen unsere eigene Domain umbraco3cloudexperts.at dorthin zeigen.
Genau.
Warum? Verschiedene Rollen, verschiedene IP-Adressen, das kann natürlich wechseln, also wir müssen unbedingt auf den Namen gehen.
Das Konzept der Cloud, es ist nicht garantiert, wie lange da irgendeine Instanz läuft und wo und wie, mit welcher IP.
Also da gibt es einen Fabric Controller und der kümmert sich darum, wie die Lastverteilung ist.
So, ja, nach gewisser Zeit sind diese Instanzen dann auch vorhanden, sind gestartet.
Und jetzt kann man natürlich mal hinsurfen.
Wenn man es ansurft, ist hier der Accelerator.
Kommen wir hier zum Accelerator, das heißt unser kleines Projekt, das wir gepublished haben und raufgeladen haben, das Package. Und wir sehen hier schon, es gibt hier eine Instanz, also ein Web, besser gesagt, wo unser Umbraco läuft.
Genau, und das ist dann die nette Angelegenheit, wenn wir uns entschließen, dass wir mehr Webs drinnen hosten, weil es durchaus Sinn macht, dass ein Webserver nicht nur eine Webseite hostet, dann kann man die genauso raufladen. Accelerator bekommt es mit und ja, legt dieses Web an und wird dann aufgelistet.
Das heißt, ich würde zu dem Web kommen, wenn ich jetzt Umbraco 3 Cloud Experts.at aufrufe, dann komme ich wie gewohnt zu meiner Umbraco Web Administration. Gut, vielleicht zum Abschluss, um das Ganze noch ein bisschen zu entzaubern.
Ja.
Wenn man so einen Vorgang macht, so einen Deployment-Vorgang in die Cloud, dann landet das halt in unserem Fall bei Western Europe in einem Rechenzentrum in Amsterdam. Ich kann natürlich jedes Mal meine Applikation neu updaten und kann wieder das raufladen. Aber es in Wirklichkeit läuft dahinter ein Windows-Web-Server.
In Wirklichkeit, ja, am Anfang wundert man sich, ja, komplexes System, was steckt da dahinter? Und ja, man sieht dann, es ist trotzdem nur mit Wasser gekocht. Also jeder dieser Instanz ist eine virtuelle Maschine, zu der wir uns auch mit RDP verbinden können.
Dank des Umbraco Accelerators ist es auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webconfig in der virtuellen Maschine, wenn ich die ändere oder Settings ändere, wird das automatisch überall anders hin deployed. Also das ist genau der Sinn dieses Accelerators.
Genau. Ja, und wenn wir raufschauen, jetzt das ist genau diese RDP-Verbindung zu einer virtuellen Maschine, die jetzt halt gerade die gerade läuft, dann sieht man auch schon ganz schön, was macht jetzt der Accelerator im Hintergrund. Ja, der hat uns hier zwei Webs angelegt im IIS. Das eine ist wirklich die Umbraco-Installation, das, was wir in den Blob-Storage abgelegt haben. Und die andere Webseite hier, das ist der Accelerator selber.
Das heißt, auch hier würde es Sinn machen, um die Instanzen wirklich gut auszunutzen, dass ich vielleicht ein paar mehr Webs noch hier deploy.
Genau, die kommen genauso drunter. Ja, und wie gesagt, wie wir das gesehen haben, da ist uns einiges klar geworden. Aha, ja, na, ist klar.
Funktioniert auch nur mit Windows und entsprechend genauso die Möglichkeiten, das hier auch hier einzugreifen und die Konfigurationen entweder in der Oberfläche zu ändern und auch wenn man es hier vielleicht nicht direkt machen sollte in normalen Umbraco-Installationen durch den Accelerator, ist es hier möglich, eben direkt auch auf die Files zum Beispiel zu gehen.
Genau.
Gut, damit sind wir im Großen und Ganzen am Ende unseres kleinen Ausflugs in Azure mit Umbraco. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen Klarheit reinbringen, wie dieser Umbraco Accelerator funktioniert. Für uns eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wir damit die Möglichkeit haben, Umbraco in großen Szenarien zu implementieren, ohne uns selbst um zum Beispiel solche Dinge wie Hosting kümmern zu müssen. Wir benutzen Windows Azure als Service.
Genau, vielleicht nur Schlussgedanken, wie es mit der Azure-Erweiterung weitergeht. Umbraco ist auch dann selbstständig so gescheit, dass er sich skalieren kann nach Anforderungen.
Gut, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir die Konzepte von Umbraco in unseren 4 Sessions weiter und näher bringen konnten. Wir selbst sind sehr begeistert von Umbraco, haben eigentlich sehr viel gute Erfahrungen damit gemacht und haben gesehen, wie schnell man mit Umbraco ans Ziel kommt und wie toll die Erweiterungsmöglichkeiten mit Umbraco sind.
Ja, danke dann fürs Zuhören.
Wir bedanken uns fürs Zuschauen und Zusehen, wünschen weiterhin viel Spaß mit Umbraco und freuen uns, wenn Sie uns kontaktieren. Wir haben unsere E-Mail-Adressen hier stehen und viel Spaß mit Umbraco.
Wünsche ebenfalls viel Spaß. Dankeschön.
Auf Wiedersehen.